Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Mit diesen Themen zu Graubünden. Wie schützenswert sind Pflanzen und Häuser? Der Bündner Grosse Rat einigt sich nach zähen Diskussionen auf das neue Natur- und Heimatschutzgesetz. Ist romanisch und italienisch Folklore? Jetzt muss die Regierung zu den Aussagen vom Unternehmer und Präsident von Graubünden Ferien, am Andreas Wieland, Stellung nehmen. Und bewahren, was man nicht greifen kann. Auch kulturelle Traditionen sollen ein Label kriegen. Das Wetter, morgen kommt der Winter, es gibt Schnee unter 700 Meter. Am Mikrofon Diane Jörg. Das Bündner Parlament hat heute ein kantonales Natur- und Heimatschutzgesetz beschlossen. Bürgerliche Parlamentarier haben vergeblich probiert, das Gesetz abzutemperieren und Grundeigentümer zu stärken. Nach stundenlanger Debatte hat sich am Schluss dann der Entwurf von der Regierung durchgesetzt. Roland Wermelinger.
Die weisse Narzisse, auch bekannt als Geissenblümli, ist selten. Die Seewiese im Prättigau kann man es aber noch sehen. Sie steht auf der Liste der kantonal geschützten Pflanzen im neuen Natur- und Heimatschutzgesetz. Das regelt natürlich auch den Schutz von ganz vielen anderen Sachen. Landschaften, Tiere, Pilze, aber auch Häuser, Denkmäler. Graubünden hat von all dem ja recht viel. Einige Abgeordnete von der BDP, SVP und CVP empfinden zu viel Schutz aber als lästige Fesseln.
Wir dürfen einfach nicht versuchen, unsere Alpentäler und deren Bevölkerung so lange zu schützen, bis keiner mehr da ist.
Wo sind die Rechte der Grundeigentümer?
Sehr gross ist der Spielraum nicht. Der Bund schreibt recht viel vor, was wie geschützt werden muss. Die Stossrichtung von vielen Bürgerlichen war es dann auch gewesen, nicht mehr zu schützen als das, was der Bund verlangt. Die SP, die schon vor über 20 Jahren vergeblich probiert hat, den Natur- und Heimatschutz in einem kantonalen Gesetz zu verankern, ist mit dem Entwurf zufrieden gewesen und hat sich darauf beschränken, die Regierung bestrittigen Punkte zu unterstützen. Zum Beispiel dort, wo die BDP und CVP probiert haben, Eigentümer von geschützten Häusern vor der Pflicht zu befreien, die Häuser auch so zu pflegen, dass sie nicht verkehren. Weil die FDP weitgehend regierungstreu gestimmt hat, hat auch der Vorstoss keine Chance gehabt. Trotzdem haben sich die Juristen unter der Grossräte quer durch die Parteien nicht nehmen lassen. Einmal mehr ist man versucht zu sagen, sich stundenlang juristisches Kauderwelsch um die Ohren zu schlagen. Einer, der dabei immer mitmacht, ist der Churer CVP-Mann Luca Tenkio.
Das Verbot von Beseitigung, Verlust und Zerstörung eines Denkmalschutzobjektes sowie die Pflicht zur Bewahrung vor Zerstörung und zur Instandhaltung werden von den subjektiven Möglichkeiten des Eigentümers abhängig gemacht. Das steht in Artikel 28. Das ist ungewöhnlich.
Der Bündner Umweltminister Claudio Lardi, selber Jurist, hat sich von solchen Nebelraketen nicht blenden lassen.
Eigentum verpflichtet und Sie können eine weitere Vorlesung halten, Herr Grossrat Tenkio, aber es wird nicht besser.
Man kann sich fragen, was es bringt, wenn es zu so einem Gesetz zuerst eine breite Vernehmlassung in der Öffentlichkeit gibt und sich nachher eine Kommission vom Parlament zusammen mit Beamten von der Regierung monatelang darüber beugt, wenn dann später im Rat selber gleich nochmal jeder zweite Satz zerpflückt wird. Der Kommissionspräsident Simi Faller von der FDP Davos mag seinen Ratskollegen aber keine Vorwürfe machen.
Ja, es hat sich halt auch vielleicht gezeigt, dass sich der Rat also vor allem auch gegen die Session hin sehr intensiv mit dem Gesetz beschäftigt hat, wo er sich vielleicht vorher noch nicht in dieser Breite oder in dieser Tiefe befasst hat, um dann können auch wirklich die konkreten Anträge in die Kommission einbringen. Das hat man vielleicht festgestellt, aber das gibt es halt ab und zu in einer Vorlage, wo einfach bewegt.
Bewegung ist im ursprünglichen Entwurf trotz überlanger Diskussion nicht mehr viel gekommen. Zur Freude von den Bündner Natur- und Umweltschutzorganisationen.
Jetzt muss sich auch die Bündner Regierung zu der Affäre Wieland äussern. Der Andreas Wieland ist Unternehmer und Präsident von Graubünden Ferien. Er hat Romanisch und Italienisch kürzlich als Folklore bezeichnet und gefordert, dass man die Sprache an den Bündner Schulen durch Englisch ersetzt. Der Vincent Augustin ist Grossrat und Präsident von der Sprachorganisation Lia Romancia. Er hat heute im Parlament einen Vorstoss eingereicht, der die Regierung dazu zwingt, Stellung zu nehmen.
Der Vorstoss dient nicht dazu, um den Wieland von dem Posten wegzuziehen, sondern um den Regierung Gelegenheit zu geben, sich zu äußern dahingehend, ob wir Romanen und Italienisch sprechenden genügend Deutsch können oder nicht. Und wenn man das könnte, dann ist das die Sache vom Tisch. Und wenn man das nicht könnte, dann muss die Regierung ja wiederum aufzeigen, was für Gegenmaßnahmen man müsste ergreifen. Weil das wäre nicht akzeptabel, dass wir Romanisch sprechende und Italienisch sprechende nicht Deutsch könnten.
Im parlamentarischen Vorstoss wird die Regierung aber auch gefragt, ob der Andreas Wieland noch der richtige Präsident von Graubünden Ferien sei. Und ganz generell, wie es weitergeht im Sprachunterricht an den Bündner Schulen. Das geplante Flusskraftwerk im Unterengadin an der Grenze zu Österreich kriegt vom Bund die Konzession. Das Gemeinschaftskraftwerk Inn ist ein Projekt von Schweiz und Österreich. Bis zum Baustart ging es aber noch eine Weile. Das sagt Peter Molinari von der Engadiner Kraftwerk, der in der Geschäftsleitung von diesem Projekt ist.
Es ist an und für sich ein riesen Freudentag, dass wir jetzt die Konzession und die Bewilligungsverfügung endlich in Händen haben. Aber es kann trotzdem noch nicht gebaut werden, weil die Konzession wird erst rechtskräftig, wenn in beiden Staaten, also sowohl in der Schweiz als auch in Österreich, rechtskräftige Genehmigungen vorliegen.
Zurzeit sind laut Peter Molinari noch mehrere Einsprachen in Österreich hängig. Mit dem Bau anfangen können wir darum frühestens in 1,5 Jahren. Die Porta Alpina hat heute wieder mal zu reden gegeben im Bündner Kantonsparlament. In der Fragestunde hat die Regierung müssen Auskunft geben darüber, ob es für das Projekt wieder Hoffnung gäbe. Das käme auf den Bundesrat an, hat der Regierungsrat Stefan Engler erklärt und auf einen Vorstoss vom Nationalrat Sepka Thomas verwiesen, wo die Antwort noch aussteht. Gleichzeitig steht der Stefan Engler aber auf die Euphoriebremse.
Ich möchte aber im gleichen Atemzug davor warnen, sich allzu grosse Hoffnungen und Erwartungen zu machen, weil die böse enttäuscht werden könnten, zumal doch einige wichtige Rahmenbedingungen zum heutigen Zeitpunkt für die Realisierung der Option nicht erfüllt sind.
Der Bundesrat hat die Idee von einem unterirdischen Bahnhof beim NEA-Schacht Zedrun vor 3 Jahren schubladisiert und einen Entscheid auf das Jahr 2012 verschoben gehabt. Damit sind die Chancen, dass die Porta Alpina realisiert wird, massiv gesunken. Die Freisinnige Josika Duff steigt beim zweiten Wahlgang für den Gemeindevorstand von St. Moritz nicht mehr ins Rennen. Sie zieht sich aus privaten Gründen zurück. Am letzten Sonntag hat Josika Duff das absolute Mehr im ersten Wahlgang nur knapp verpasst gehabt. Die FDP will jetzt mit dem Max Weiss den 4. Sitz im Gemeindevorstand von St. Moritz erobern. Gewählt wird am 31. Oktober. Nicht nur Bauten und Kunstwerke gehören zum kulturellen Leben, auch Traditionen sind ein Kulturgut. Und das will der Bund bewahren. Bevor wir zum Wie kommen, zuerst zum Was. Was wären das für Traditionen in Graubünden? Wir haben Kulturfachleute gefragt.
Ich denke, man kommt nicht darum, um die Sachen drauf zu tun, die schon wohl bekannt sind. Jolanda Marz zum Beispiel. Wichtig ist einfach, dass die Sachen bei der Bevölkerung heute noch eine Relevanz haben, eine Rolle spielen und dass die Leute einen Bezug zu diesen Sachen haben.
Etwas vom Entscheidenden sind die alten Handwerke, die drohen verloren zu gehen. Zu diesen alten Handwerken gehört natürlich vor allem Holzbearbeitung, aber auch Stuckatur und andere Sachen.
Zum Beispiel in der Landwirtschaft ist ja in der verstärkte Dreistufenwirtschaft gewesen, also die Nutzung vom Land im Dorf, dann ist man auf den Meiersees, dann ist man auf die Alp und das ist sehr nachhaltig gewesen, dass man diese Sachen pflegt, weil die sind auch heute für die Landschaftspflege natürlich sehr wichtig.
3 Stimmen aus der Bündner Kultur zur Frage, welche Bündner Traditionen für Sie bewahrenswert sind. Jolanda Marz, Holzbearbeitung, 3-Stufen-Landwirtschaft. Die UNESCO und der Bund wollen, dass solche Traditionen in einem Inventar erfasst und aufgelistet werden. Jetzt haben sich die Ostschweizer Kantone entschieden, diese Aufgabe zusammen anzupacken. Sie haben darum heute der Volkskundlerin Birgit Langenegger die Projektleitung übertragen. Der Peter Draxler hat sich mit der Birgit Langenegger über ihre neue Aufgabe unterhalten und hat sie zuerst gefragt, wieso dass es so ein Inventar überhaupt braucht.
Die UNESCO sammelt ja schon lange Weltkulturerbe und bis jetzt hat sich das immer sehr stark darauf beschränkt, dass man Objekte oder Denkmale, Gebäude unter Schutz, unter gestellt hat. Und es steht schon lange die Diskussion immer gewesen, dass man sich auch sollte ums immaterielle Kulturerbe kümmern, also der Teil, wo nicht so fassbar ist, auch oft vielleicht nicht so spektakulär ist, dass man auch diese Sachen sollte bewahren und schützen.
Etwas inventarisieren, also wenn man Gegenstände inventarisiert, dann ist das klar, wie das funktioniert. Aber da geht es ja eigentlich um Brauchtum, um Veranstaltungen, um Kultur in dem Sinn. Wie kann man denn so etwas inventarisieren?
Ja, also vorgesehen ist, dass man dazu Listen erstellt. In dieser Liste werden die Sachen dokumentiert, also zum Teil, indem man sie beschreibt, indem man auch den Wandel beschreibt, indem man Fotos dazu erstellt und Ziel wäre auch, die Liste ständig zu erneuern, allenfalls auch vielleicht Sachen rauszunehmen, wieder Sachen reinzunehmen. Aber es sind natürlich, eine Liste allein ist nicht genug, um so etwas zu bewahren.
Jetzt wird das Material gesammelt. Wo trägt sie denn da zusammen, respektive wo wird es aufbewahrt und wem ist denn das nachher zugänglich?
Also das macht der Bund, macht vorläufig Kantone nicht. Also das heisst, der Bund macht über das Internet, gibt es also einen Zugang, wo die, es werden um die 100 bis 120 ausgewählte lebendige Traditionen sind, wo nachher die für die Öffentlichkeit einsichtig sind.
Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage in dem ganzen Zusammenhang, was kommt in das Inventar? Es gibt ja überall Traditionen, regionale, manchmal auch sehr lokale Traditionen. Was wird erfasst? Wo sind Kriterien? Wo ist Grenze?
Also das ist sehr, sehr schwierig. Zurzeit setzen wir uns mit dem noch nicht wirklich auseinander, sondern was wir zurzeit machen wollen, ist möglichst breit einmal einfach sammeln. Wir haben zwar von der UNESCO Vorgaben, 5 verschiedene Bereiche, wo wir die lebendigen Traditionen müssen lokalisieren und identifizieren, aber es soll momentan noch so sein, dass man möglichst breit und ein möglichst breites Spektrum abdecken. Und noch gar nicht daran denken, ja, was wird denn ausgewählt und passt denn das rein und soll ich es nicht gerade wieder rausnehmen, sondern einfach zuerst mal so viele verschiedene Sachen zur Diskussion stellen. Und Diskussion nachher darüber, welche das man auswählt und welche das man für welche Region auswählt oder gibt es überregionale Traditionen, die man sollte zusammenfassen, die Diskussion wird dann erst nächsten Frühling stattfinden.
Die Volkskundlerin Birgit Langenegger im Gespräch mit dem Peter Draxler. Der Islam sorgt in der Schweiz immer wieder für hitzige Diskussionen. Zuletzt hat der Kopftuchstreit an der Schule zu Bad Ragaz zu reden gegeben. Zu Grützlingen gab man seit kurzem neue Wege. Die muslimischen Schülerinnen und Schüler können in den Islamunterricht gehen. Im Schulzimmer lernen sie ihren Glauben besser kennen. Das Projekt soll die Integration fördern. Der Silvio Lichti war bei einer Islamstunde dabei.
Assalamu alaikum.
Begrüßung ist auf Arabisch, nachher geht es aber auf Deutsch weiter. 25 Viertklässlerinnen und Viertklässler gehen seit Anfang Schuljahr beim Imam Rehan Netziri in den Islamunterricht. Es ist eine aufgeweckte Klasse, die Kinder die machen mit.
Okay. Was oder wie ist der Gott? Wie sieht er aus?
Er ist 20 Meter lang.
Ja.
Er hat die Welt erschaffen.
Erschaffen? Sehr gut.
Nach den ersten paar Wochen Islamunterricht zu Grützlingen haben Kinder schon einiges gelernt. Über ihren Gott, der Allah oder auch den Fastenmonat Ramadan. In der vordersten Tischreihe sitzt Deria, ein Mädchen mit den langen schwarzen Haaren und den Brillen, ist die Geschichte vom Koran geblieben.
Dass er in der Nacht gekommen ist, zu unserem Prophet, und es ist immer ein einzelnes Stück gekommen. Und dann ist er ganz zusammen gemacht worden. Und dann ist es halt als ganzes Buch gekommen, und dann nachher haben es halt die Muslime bekommen.
Wer ist der Mohammed gewesen? Warum glauben die Muslime, was sie glauben? Kinder sollen ihre eigene Religion, aber auch andere Kulturen besser kennenlernen. Beim 10-jährigen Bleart kommt der Religionsunterricht gut an.
Ich freue mich, dass ich hier kommen kann, über den Koran lernen, über den Allah. Und dann kann ich auch etwas an meine Mutter beibringen, an meine Schwester, an meinen Vater.
Das Projekt islamischer Religionsunterricht ist breit abgestützt. Dabei sind die Stadt, die muslimischen Vereine und die beiden Landeskirchen. Eng begleitet wird es von der Pädagogischen Hochschule vom Kanton Thurgau. Der Christoph Kreis ist bei dem Pilotprojekt von Anfang an dabei gewesen. Früher als Integrationsdelegierter von der Stadt, heute ist er Präsident vom Verein Islamunterricht. Ein Drittel der Schüler zu Kreuzlingen sind Muslim. Sie sollen die gleichen Rechte haben wie ihre Gespendli mit christlichem Glauben.
Auf jeden Fall ist es so, dass durch diese Art von Gleichstellung auch eine Partizipationsmöglichkeiten zusätzlich geschaffen worden ist, wo schlussendlich einfach Grundlage ist für jede Form von Integrieren.
Das Gleiche machen dürfen wie alle anderen, sich nicht ausgeschlossen fühlen, das sei wichtig. Beim Projekt geht es aber nicht nur um die Integration der Kinder. Der Islamunterricht, der soll auch aus der Anonymität geholt werden.
Islamunterricht im beschränkten Mass hat es natürlich an den Moscheen schon gegeben, sowohl an der türkisch-islamischen Moschee und an der albanisch-muslimischen Moschee. Aber das ist ja eigentlich gerade da, wo zunehmend belastet wird in der öffentlichen Diskussion, dass dann der Unterricht irgendwo in einem geschlossenen Hinterhof, sage ich jetzt einmal, stattfindet.
Vorurteile und falsche Vorstellungen können wir nur so abbauen, mit einem offenen und transparenten Islamunterricht. Kritik am Projekt hat es bis jetzt erstaunlich wenig gegeben, sagt Christoph Kreis. Wenn, dann hat er nur aus den Medien davon erfahren. Im Kantonsparlament hat allerdings die SVP Druck gemacht und gesagt, man dürfe den Unterricht nicht den Radikalen überlassen. Die zuständige Regierungsrätin Monika Knill, auch von der SVP, will sich aber nicht ins Projekt einmischen. Sie vertraut auf die Leute vor Ort.
Da sind wir natürlich froh, dass es in einer breiten Projektorganisation aufgeleistet worden ist. Ich glaube, das bürgt auch für die Ängste, die vielleicht jetzt auch rum sind, um da auch einschreiten und die Verantwortung wahrnehmen, dass da eben nicht irgendetwas hinter verschlossenen Türen passiert, wo die Bevölkerung nicht weiss oder wo man müsste sagen, nein, das geht nicht in die Richtung.
Bilanz gezogen wird dann in 3 Jahren. Der Christoph Kreis glaubt fest daran, dass der Islamunterricht zu Kreuzlingen eine Zukunft hat. Das Interesse bei der muslimischen Bevölkerung sei da und Beispiele vor allem aus dem Süddeutschen zeigen, dass ein Religionsunterricht in dieser Form möglich sei.
Integration einmal anders im Beitrag von Silvia Lichti. Regionaljournal Graubünden, 3:06. Zu den Wetteraussichten mit dem Felix Blumer von SF Meteo.
Am Abend werden die Wolken immer dichter und in der Nacht setzt dann mindestens teilweise Regen ein. Die Schneefallgrenze liegt das erste Mal bei rund 1000 Meter. Morgen ist es dann meistens stark bewölkt und es fällt immer wieder Regen. Die Schneefallgrenze sinkt von rund 1000 Meter am Morgen auf etwa 700 Meter am Abend in Nordbünden. Im Engadin liegt die Schneefallgrenze so bei rund 1500 Meter, wo bis im Oberengadin nicht allzu viel Weiss gibt. In den Südtälern ist es meistens trocken und mit Nordföhn sind vor allem gegen den Abend auch noch sonnige Abschnitte möglich. Am Morgen zeigt das Thermometer etwa 2 Grad rund um Chur herum und minus 6 Grad in der Mulde vom Oberengadin. Am Nachmittag erwarten wir rund 7 Grad in der Herrschaft und bis zu 16 Grad in den Südtälern. Am Donnerstag hat es am Morgen von der Surselva über das Brettigau bis ins Unterengadin noch Restwolken, sonst ist es aber bereits wieder ziemlich sonnig. Die Höchsttemperaturen erreichen dann in der Herrschaft 8 Grad, im Engadin so ungefähr 4 Grad.
Und jetzt noch einmal die wichtigsten Meldungen vom Tag aus dem Kanton. Graubünden hat ein neues Natur- und Heimatschutzgesetz. Nach zähen Diskussionen hat der Grosse Rat heute den Entwurf der Regierung doch noch durchgewunken. Das Gesetz ersetzt Verordnungen, die überaltert und lückenhaft gewesen sind. BDP, SVP und Teil der CVP haben den Schutz einschränken und nicht weitergehen, als was der Bund vorschreibt. Sie sind mit ihren Anträgen aber nicht durchgekommen. Darum sind Eigentümer von Häusern, die schon unter Schutz stehen, weiterhin verpflichtet, die vor dem Verfall zu retten. Die Bündner Regierung muss Stellung nehmen zu der Affäre Wieland. Seit Andreas Wieland, CEO von der Hamilton AG zu Bonaduz und Präsident von Graubünden Ferien, romanisch und italienisch als Folklore bezeichnet hat, ist Feuer im Dach der Bündner Sprachorganisationen. Jetzt kommt auch die Kantonsregierung nicht mehr darum herum, sich dazu zu äussern. Der Vincent Augustin, Grossrat und Präsident von der Sprachorganisation Lia Romancia, hat im Grossen Rat einen Vorstoss eingereicht, wo von seinen Kollegen aus der Romancia und der Valli unterstützt wird. Die Regierung wird gefragt, ob sie die Meinung von Andreas Wieland teile und wenn nicht, ob er als Präsident von Graubünden Ferien am richtigen Platz sei. So viel aus der Region für heute. Am Mikrofon ist Diana Jörg gewesen. Uns gibt's rund um die Uhr im Internet. Sie können nachlesen oder abladen auf regionaljournal.ch. Dann der Klick auf Graubünden.